Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück beim krachfink.de Podcast. Für die aktuelle Folge habe ich mich mit Simon von der Bonner Punkband Lügo unterhalten. Die Band besteht eigentlich aus Simon, Jan und Daniel und die drei haben gerade ihr drittes Album veröffentlicht. Lügophobie heißt es. Wir haben darüber sehr ausführlich gesprochen, über die Texte, über die Inspiration und selten habe ich danach so viel mehr über einen Gast gewusst und eine Band so viel besser verstanden wie nach diesem Interview. Ich hoffe wirklich, dass es euch ähnlich geht und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Also ich habe sehr, sehr viele Fragen aufgeschrieben über eure neue Platte und ich war jetzt gerade eben auch spazieren und habe die alten Platten nochmal gehört.
Ja.
Und ich hatte in der Review geschrieben, so ganz am Anfang, quasi manchmal ist es nur so ein Gefühl, die Bands machen eigentlich schon alles richtig und auf einmal macht es irgendwie so Peng. Und so ging es mir jetzt mit eurer Platte. Kannst du damit was anfangen mit so einer Beschreibung? Kennst du das?
Meinst du auf uns bezogen oder ob ich das von anderen Bands kenne?
Beides. Also zum einen, ob du was damit anfangen kannst, wenn ich das jetzt über eure Musik sage, dass du vielleicht hast du sogar ein ähnliches Gefühl, dass du sagst, da ist jetzt irgendwas anders und ob du es auch bei anderen kennst.
Also was uns angeht, ist es schon so, dass wir bei dieser Platte jetzt das Gefühl haben, dass die irgendwie besonders gut gelungen ist und dass wir auch besonders gut unsere Vorstellungen umsetzen konnten. Das hat vielleicht auch mit der Art zu tun, wie wir die beschrieben und aufgenommen haben. In welchem Rahmen reden wir ja vielleicht auch noch drüber.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und sonst kenne ich das schon auch von anderen Bands, dass die ersten Alben manchmal noch so ein bisschen brauchen. Und dann gibt es halt so das Album. Also bei Escapado zum Beispiel fand ich, war das Initiale. Oder ich bin großer Cloud Nothings-Fan und finde so Here and Nowhere Else war so ein frühes Album, was ich halt sehr, sehr viel rauf und runter gehört habe, wie ich so das Gefühl habe, dass irgendwie so das Album der Band. Turbostadt vor man leist vielleicht auch ein bisschen, aber ich mag auch die Alben davor.
Ja, und irgendwie, wenn man dann so die Ohren geöffnet hat für die Band, dann nimmt man auch die Sachen anders auf, die vorher veröffentlicht wurden. Ich stelle dich jetzt erstmal kurz vor, damit alle, die jetzt den Podcast hören und dich vielleicht gar nicht kennen, wissen, mit wem es überhaupt zu tun haben. Also du bist Simon von dem Quartett Lügo. Ihr macht Punkrock und du spielst von dem Trio Lügo. Ihr macht Punkrock und du spielst Gitarre und singst. Dann ist noch der Jan mit dabei, der spielt Bass und singt und Daniel spielt Schlagzeug. Und das Ganze macht ihr schon seit 2009. Die erste Veröffentlichung kam 2014, das war euer Album Sturzflug. Dann kam zwischendrin, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, in welchem Jahr, müsste aber so 2016 gewesen sein, kam Misere, eine EP. 2018 kam ein Album namens Schwerkraft und jetzt kommt morgen im Oktober 2021 euer drittes Album Lügophobie. Stimmt soweit, ne?
Ja, würde ich zustimmen, genau.
Also Lügophobie hat ja eine Bedeutung, da kommen wir nachher noch drauf, aber ihr habt euch nicht Lügo genannt, weil ihr die Bedeutung von dem Wort schon kanntet und es mit euch in Verbindung bringt oder war es jetzt ein Zufall?
Nee, die Bedeutung kannten wir nicht. Also es gibt schon eine Geschichte hinter Lügo, aber wir erzählen die nicht so gerne so offen, sondern machen ein kleines Geheimnis draus. Ja, natürlich sucht man auch irgendwie nach dem eigenen Namen mal hier und da und schaut, was es dazu so gibt. Und es sind halt immer wieder neue Zusammenhänge aufgefallen, wo dieses Wort halt auftaucht, ohne dass wir das beabsichtigt hatten, als wir uns so genannt haben.
Wenn du jetzt aber sagst, ihr macht da ein kleines Geheimnis draus um Lügo, dann meinst du jetzt die Namensfindung und nicht, wie ihr als Band so zusammengekommen seid?
Genau, die Namensfindung. Ja, also man kann das auch finden, wenn man tief im Internet gräbt, aber man muss es ja nicht so leicht machen, das rauszufinden, ne?
Stimmt, es gibt sehr, sehr viele gute, bekannte Bands, von denen, also ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu einer Band dazu, dass man so mindestens ein Geheimnis hat. Aber da wir ja im Podcast sind und viel Zeit haben, könntest du doch mal erzählen, woher ihr euch denn kennt und wie es mit der Band so grundsätzlich angefangen hat? Weil von 2009, wenn die Zahlen jetzt richtig waren, nicht genannt habe, bis 2014, bis zur ersten Veröffentlichung, habt ihr ja dann 5 Jahre Zeit gehabt, um euch irgendwie zu formen und ein erstes Album zu machen.
Ja, also ganz der Anfang ist, das fängt bei den anderen beiden an, bei Jan und Daniel, die kennen sich, glaube ich, aus dem Kindergarten. Also die kommen quasi aus dem gleichen Vorort von Bonn und kennen sich wirklich schon seit früher Kindheit. hatten, glaube ich, gar nicht so durchgängig jetzt miteinander zu tun über Kindheit hinweg, aber ja, kannten sich einfach schon sehr lange. Und ich habe dann Jan, da mag ich so 12 gewesen sein, Jan 14, sowas um den Dreh. Da haben wir uns kennengelernt, als wir auf der gleichen Schule waren und halt beide irgendwie so ein bisschen alternativ, punk-affin waren, mit erste Pullis rumgelaufen sind und irgendwie hat man sich dann halt so kennengelernt. Also über Jan habe ich dann auch Daniel kennengelernt. Wir sind dann erst auch so kleine Konzerte irgendwie selber gegangen. Dann kam so die Idee von einer Bandgründung. Ich glaube, wir haben das dann auch schon mal so ein bisschen Coversongs irgendwie mal probiert gehabt, wieder sein gelassen und so. Und dass wir dann nochmal so gesagt haben, okay, jetzt gründen wir wirklich eine Band. Das war 2009, wie du gesagt hast. Es gab halt niemanden, der Schlagzeug spielen konnte. Und Daniel hat eigentlich auch Gitarre gespielt gehabt und wir wollten aber eine Band gründen und Daniel irgendwie hatte schon 2-3 Mal am Schlagzeug gesessen und hat dann halt gesagt, ja, okay, ich mach das halt.
Ist schon 2-3 Mal am Schlagzeug vorbeigelaufen.
Genau, wir haben dann halt so ein bisschen Geld zusammengekratzt, so jeder kann so ein bisschen was beisteuern, irgendwie Jans Oma hat noch was dazu getan und dann haben wir so das günstigste Schlagzeug-Set, was man bei Music Store oder was auch immer so kaufen kann. Für 400 Euro alles haben wir halt so gekauft und damit war die Band gegründet. Was aber natürlich überhaupt nicht hieß, dass wir wussten, was wir tun oder unsere Instrumente spielen können. Also ich war dann 15, die anderen beiden 17 und wir hatten halt schon so ein paar Vorbilder oder so eine Idee, irgendwie so, dass das irgend so eine Punkrock-Geschichte wird, war uns schon klar. Aber wir haben dann auch erstmal in der Band die Instrumente gelernt. Also ich konnte auch wirklich sehr schlecht Gitarre spielen, Jan auch ganz wenig Bass vorher gespielt. Es war echt alles so ein gemeinsames Anfangen. Irgendwie so die Idee der Bandgründung war einfach da und der Rest hat sich dann ergeben. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, dass wir schon nach einem Jahr auch Konzerte gespielt haben.
Ja, cool. Da würde ich gerne mal wissen, was Leute sagen, die da dabei gewesen waren. Kannst du so grob dich dran erinnern? Also würdest du jetzt eher sagen, war okay oder war schon ein bisschen Quälerei für die Anwesenden?
Boah, mit Sicherheit Quälerei. Beziehungsweise so für unseren Freundeskreis. Also wir sind auch selber viel auf schlechte Konzerte von kleinen Bands, die noch gar nichts auf dem Kasten haben, gegangen und so. Ich glaube, da war man das einfach so ein bisschen gewöhnt, hat viel getrunken und es war so ein bisschen egal, solange es laut war. Also ich habe letztens, das habe ich aber jetzt wieder nicht mehr gefunden, aber es gibt irgendwo ein Video von unserem allerersten Konzert quasi. Das war so, okay, wir wissen nicht, wo kann man spielen. Wir laden Leute in unseren Proberaum ein, also so klassisches DIY-Ding. Und dann waren halt irgendwie so 20 Leute in unserem Proberaum. Und davon gibt es auch ein Video. Mhm. Und in meiner Erinnerung an den Abend bin ich so, habe ich da eine amtliche Rockshow hingelegt und mich ganz viel bewegt und so. Und ich stehe einfach so wie versteinert auf diesem Video mit so halb offenem Mund irgendwie so da, total konzentriert die Gitarre zu spielen. Ja, also das ist so die Richtung, in der man sich das vorstellen kann.
Ich habe das aber vor kurzem, mit wem war das denn? Ich glaube, mit 24/7 Diva Heaven habe ich das besprochen. Das ist so der erste Schritt zum Rockstar-Sein. Du musst erstmal in deiner Fantasie denken, dass du total abgehst und das andere kommt dann erst später. War das dir auch von Anfang an klar? So hattet ihr schon so, ja, wir machen jetzt auf jeden Fall hier harten Punk und hast du schon so eine Vorstellung davon, wie das Ganze halt aussehen soll?
Also Rockstar würde ich nicht sagen, weil wir, also so groß haben wir nie gedacht. So, uns war immer klar, dass wir jetzt nicht so Rock am Ring Hauptbühne anstreben, sondern auch die Vorbilder, an denen wir uns orientiert haben oder so ganz am Anfang, so aus unserer Musikblase, Szene, da ist ja, das, was man erreichen kann, ist ja immer noch recht begrenzt, so, ne? Also, dass man irgendwie nicht Rage Against the Machine wird oder sowas irgendwie, das war uns schon klar. Aber natürlich gehört zu so einer Bandgründung, wenn man überhaupt keine Instrumente spielen kann, halt so eine dicke Portion Selbstüberschätzung erstmal dazu. Also, dass man sagt, ja klar, schauen wir jetzt, dass wir möglichst viele Konzerte spielen können, obwohl wir uns eigentlich im vollen Bewusstsein darüber sind, dass wir diese Instrumente überhaupt nicht bedienen können. Das ist natürlich schon so einfach so ein Glaube daran, okay, irgendwie die Leute werden uns schon interessant finden oder sowas. So ein bisschen davon muss natürlich was da sein, sonst würde man den Schritt halt einfach nicht machen, nach draußen damit zu gehen und halt für sich bleiben. Und viele tun das ja auch. Also
für sich bleiben, meinst du?
Ja, kriege ich schon auch immer wieder mit, dass Leute eigentlich auch gute musikalische Ideen haben oder was, aber halt dann eher so denken, ich bin noch nicht so weit und das so ganz lang hinauszögern, das mal irgendwem zu zeigen.
Also rückblickend, wenn ich jetzt an Sturzflug denke und du mir wirklich sagst, dass ihr quasi 5 Jahre vorher die Instrumente zum ersten Mal in die Hand genommen habe, dann ist es dafür auch noch ein Stückchen beeindruckender. Also ihr seid ja dann schon relativ schnell gut geworden. Ich würde jetzt, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass gerade Daniel, der mir als Schlagzeuger schon sehr positiv auffällt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der ursprünglich mal, also so, ich sag mal, freiwillig gezwungen zu dem Instrument kam. Das muss einem ja auch irgendwie ein bisschen liegen. Also da hat er ein unentdecktes Talent gehabt, würde ich mal sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, da hat es schon den richtigen getroffen von uns dreien, der dann gesagt hat, vielleicht kam das aber auch aus dem Gespür heraus, dass Daniel halt die paar Male, wo er am Schlagzeug gesessen hatte, schon so gemerkt hat, das ist was, was ich machen könnte und was ich lernen könnte oder so. Kann schon sein. Also einerseits ist es natürlich so, also diese Sturzflugplatte, die haben wir halt sehr jung auch. Also ich war, glaube ich, nicht mal volljährig, als wir die aufgenommen haben. Also einerseits sehr jung und andererseits auch erst seit wenigen Jahren irgendwie solche Musik gemacht. Kann man natürlich sagen, das ging schnell. Man muss aber auch sagen, die ist schon auch sehr rüpelhaft eingespielt und ist halt alles mega wackelig und krass einfach nur geschrien und so. Also man kann auch argumentieren, dass man es sehr gut raushört, dass wir das noch nicht so lange gemacht haben zu der Zeit.
Aber ich finde, es passt einfach zu der ganzen Atmosphäre und man nimmt es euch ab. Es hat jetzt nicht so gewirkt, wie du jetzt gerade sagst, dass ihr da noch relativ jung wart. Ihr seid ja immer noch jung, aber das hat man einfach gehört und von daher hat es nicht aufgesetzt gewirkt und hatte einen besonderen Charme. Also das fand ich jetzt, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade nochmal alle angehört, fand ich jetzt nicht irgendwie auffällig wackelig oder so, dass man jetzt dachte, huiuiui, die haben aber, jetzt haben sie jetzt aber gerade so hingekriegt. Empfand ich jetzt nicht so. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt nach so einer, mittlerweile ist ja eine lange Zeit, kannst du dich ja als Musiker irgendwie auch besser einschätzen. Was würdest du sagen? Wie würdest du so dein Gitarrenspiel beschreiben? Was sind so Dinge, die dir Spaß machen, die dir besonders gut liegen? Was würdest du sagen, sind so deine Stärken?
Also einerseits habe ich halt so eine Affinität zu so klassischen Punkrock-Geschichten, viel mit so Powerchords und einfachen Melodien. Also ich kann mir auch ganz gut irgendwie so Rise Against oder sowas anhören. Und andererseits habe ich halt schon immer versucht, so das Ganze so harmonisch so ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Und das kam natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus, weil wir eben zu dritt waren und nur eine Gitarre hatten. Das, was halt sonst oft so aufgeteilt ist, es gibt irgendwie eine Rhythmusgitarre und eine, die darüber so Melodien spielt. Das musste ich natürlich irgendwie kompensieren und habe dann halt versucht, beides zusammenzubringen. Hinzu kam, dass ich halt so, ich hatte halt viel andere musikalische Erfahrungen irgendwie schon, bevor wir die Band gemacht haben. Also das Wichtigste war so, dass ich halt irgendwie 6 Jahre Saxophon gespielt habe. Also bisschen in Jazzharmonie-Richtung was gelernt hatte. Ich hatte auch zwischenzeitlich so Harmonielehre an der Musikschule, Klavierunterricht mit einem ziemlich coolen Lehrer, der mir halt gar nicht so wirklich Klavierspielen beigebracht hat, aber halt so wie halt 4 Klänge funktionieren und sowas. Ich glaube, dass man das bei meinem Gitarrenspiel so ein bisschen raushören kann, dass ich zwar vielleicht an der Gitarre Autodidakt war, aber halt nicht, was Musik im Allgemeinen angeht und dass ich halt so ganz gut hinkriege, mit einer Gitarre interessante Harmonien zu bringen.
Das ist ja total spannend, das wusste ich gar nicht. Das muss ich jetzt mal so ein bisschen sacken lassen. Das heißt, da trifft so eine komplett traditionelle musikalische Ausbildung auf quasi so diesen Punkrotz. Und du hast alle Fähigkeiten so transferiert auf diese raue, etwas härtere Art, um dich auszudrücken. Das ist jetzt interessant, muss ich mir nochmal mit dem im Hinterkopf anhören. Aber wie du sagst, ja klar, du musst natürlich 2 Varianten bedienen, weil ihr nur eine Gitarre habt. Das ist natürlich klar.
Ja, also das gibt es auch immer wieder. Ich glaube, ich habe das letzte noch von den Dead Notes irgendwie gehört, dass da auch der Darius, der Gitarre spielt, auch irgendwie Jazz-Gitarre gelernt hat. Und ich finde, da hört man das halt auch. Oder Matthias von Heiß-Kalt hat, glaube ich, auch irgendwie so ein Gitarrenstudium oder irgendwie sowas gemacht. Also es ist jetzt keine Regel, ne, so dass irgendwie es nur interessant ist, wenn man noch irgendwie was gelernt hat. Aber ich finde halt, manchmal merkt man vielleicht so ein bisschen, ob es komplett aus so einem reinen Ausprobieren heraus passiert oder ob noch irgendwie so andere Hintergründe da sind.
Du hast jetzt gerade Heiß-Kalt erwähnt. Mit denen seid ihr mal auf Tour gewesen, relativ früh, ne? Das hat euch wahrscheinlich einen ziemlichen Schub gegeben, weil eure Musik ja nicht, also ich würde nicht sagen gleich, aber auch nicht ähnlich, aber ich sag mal so, jemand, der Heiß-Kalt mag, der kann auch mit euch was anfangen.
Genau, also 2016 waren wir zusammen auf Tour. Tatsächlich, es gab so eine Phase, da haben wir wirklich eine Gelegenheit nach der anderen gehabt, halt super gute Support-Sachen zu spielen. Da war irgendwie so ein bisschen, auf einmal hatten uns halt irgendwie Leute auf dem Schirm und dann haben wir halt in einem Jahr haben wir im Frühjahr für Adam Angst, dann irgendwie, ich glaube auch in dem Jahr für Pesco Support gemacht, dann Heiß-Kalt und kurz nach der Heiß-Kalt-Tour war dann noch 5 Termine mit Fjord und so und da haben wir halt mega gute Gelegenheiten bekommen, vor Publikum zu spielen, dass Leute uns kennenlernen können. Und in der Zeit hat man das auf jeden Fall total gemerkt, dass es halt so der Schritt war von uns kennt halt so eine Handvoll Leute bis, okay, durch diese Support-Geschichten und dann auch schon die zweite Platte, glaube ich, zu der Zeit, gerät man so langsam so ein bisschen auf den Schirm von Leuten, die diese Art von Musik hören.
Alles, von dem du jetzt erzählst, klingt für mich so wie Lügo stehen auf jeden Fall. Also das steht und fällt mit euch drei Personen. Das scheint mir jetzt nicht austauschbar zu sein. Also das ist was aus einer Freundschaft gewachsen ist und aus der gemeinsamen Idee, miteinander Musik zu machen. Wäre es theoretisch möglich, dass ihr noch jemand Viertes mit dazu nehmt oder dass irgendwie jemand morgen sagt, ach, ich höre auf und ihr macht einfach weiter oder steht und fällt es wirklich mit euch drei?
Ich glaube, vor Jahren haben wir mal irgendwie überlegt, ob nicht eine zweite Gitarre oder sowas noch interessant sein könnte, aber irgendwie hat es halt immer auch gut funktioniert zu dritt. Also mittlerweile ist ja auch so ein bisschen eins unserer Merkmale, was halt Leute so als erstes sagen, wenn unser Name fällt, so die sind zu dritt, ist halt irgendwie ein Teil davon. Und ja, selbst wenn jetzt der Wille da wäre, irgendwen noch reinzuholen, ist halt so ein Bandgefüge auch so eine intensive Konstellation. Ich weiß das gar nicht so zu beschreiben, aber also wir haben halt über, weiß jetzt nicht, 12 Jahre oder so schon so viel Zeit miteinander verbracht und so viel Sachen miteinander ausgefochten und so, dass es, glaube ich, ganz schwierig wäre, wenn wir jetzt irgendwen noch ins Boot holen wollen würden, dass man da auf eine Augenhöhe findet, so.
Könntest du es überhaupt noch sagen, in welchen Momenten ihr euch blind versteht, so? Wahrscheinlich läuft so vieles, wenn man schon so lange in so einer kleinen Konstellation spielt, so nonverbal ab, dass man es wahrscheinlich gar nicht merkt. Erst wenn jemand anders dazukommt oder wenn jemand fehlt, denke ich mal.
Ja, also wahrscheinlich ist es, wir denken dann so, es läuft alles eigentlich doch ganz gut und so und von außen ist es, glaube ich, manchmal eine ziemliche Freakshow. Also wir haben im Mai haben wir das Musikvideo zu Schockstarre gedreht, dafür sind wir in so ein leeres Haus in der Eifel gefahren. Mein Mitbewohner ist mitgefahren, einfach so ein bisschen mal anschauen, was wir so machen und der hat halt hier und da ein bisschen angepackt und der meinte halt hinterher, es wäre halt für ihn total interessant gewesen, diese Banddynamiken und was da die ganze Zeit abging, halt so mitzubekommen, so hätte er uns alle ja noch gar nicht gekannt. Das war halt interessant, wie stark er das so wahrgenommen hat. Und ich glaube, das muss man echt dann ab und zu mal von außen gespiegelt bekommen, wie man miteinander umgeht, weil man selber da so die Distanz zu verliert.
Ja, war das dann so ein freakiges Aufeinander-Eingespielt-Sein oder so ein Angezicke? Also gibt's auch Momente, wo ihr wisst, okay, da gibt's immer wieder Diskussionen, weil der lässt immer wieder was fallen oder der andere verpeilt was oder möchte es ganz genau wissen?
Es ist halt so eine zwiespältige Mischung. Also einerseits sind wir, glaube ich, so ein ganz stabiles Bündnis, was so leicht halt nichts ins Wanken bringen kann. Und das ist allen auch bewusst. Und gleichzeitig reicht halt jede Kleinigkeit dafür, dass man sich halt so kurz anzieht und so, ne? Also es sind halt so, es hat halt so zwei Seiten, ne? So das Übergeordnete ist irgendwie allen klar, so wir gehören zusammen und machen das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit zusammen und das bleibt auch so. Und trotzdem ist natürlich dadurch, dass man einfach oft auch in schwierigen Situationen, die das halt auch provozieren. Ich meine, es ist halt, auf Tour fahren ist man viel auf engem Raum und kann sich wenig aus dem Weg gehen. In einem kleinen Proberaum ist das so. Dann ist ja auch die Lautstärke irgendwie die ganze Zeit, ist ja auch so ein gewisser Stressfaktor, der einen einfach dann manchmal so, da wird man einfach ungelassen oder so. Wenn man halt irgendwie 12 Stunden in so einem Raum ist, halt ohne mal rauszugehen, dann provoziert man das natürlich auch, dass man irgendwie dann, weil irgendwer seinen Müll an irgendeiner Stelle oder so, ne? Halt so Quatsch.
Ja, aber jetzt, wenn du es gerade so zusammengefasst hast, dann es stimmt eigentlich, eine Band zu haben, ist wahrscheinlich der ultimative Stresstest, ne? Weil man ja wirklich, wie du gerade sagst, eigentlich ständig in lauten, irgendwie unwirtlichen, kleinen, beengten Situationen zusammen ist und irgendwie auch so oft unter Stress, das stimmt eigentlich. Das ist schon, wenn man sich unter den Bedingungen versteht, dann versteht man sich wahrscheinlich wirklich richtig gut. Oder vielleicht auch nur unter den Bedingungen, kann ja auch sein.
Ja, und man gibt natürlich auch viel von sich preis, ne? Also es kommt natürlich auch auf die Art und Weise, wie man eine Band betreibt und was man für Musik macht an. Aber bei uns ist es natürlich schon auch irgendwie so, da geht es halt um auch darum, so das echte Gefühlsleben irgendwie den anderen zu offenbaren und so, ne? Und es ist halt jedes Mal wieder eine Überwindung, so viel von sich preiszugeben. Also ich habe das immer noch, dass ich es super schwierig finde, einen neuen Text den anderen zu zeigen, obwohl wir halt schon so viele Songs veröffentlicht haben. Mhm. Ja, und dann kommt auch einfach hinzu, dass man muss ja ständig Entscheidungen zusammentreffen. Und das muss man einfach in so einer normalen Freundschaft nicht. Da überlegt man halt vielleicht mal, okay, wohin fahren wir an irgendeinem Wochenende, wo wir Zeit haben? Wollen wir da nicht mal was machen? Oder welche Kneipe besucht man abends? Und als Band muss man halt wirklich am laufenden Band irgendwelche Entscheidungen treffen, an denen dann auch irgendwie Geld hängt oder man hat sich halt den Arsch für irgendwas aufgerissen und will, dass das dann halt auch, keine Ahnung, hat man die Platte fertig aufgenommen, dann soll das Artwork halt gut werden und dann halt diese ganzen Sachen, das ist natürlich halt mit einer normalen Freundschaft so überhaupt nicht zu vergleichen.
Stimmt. Du hast jetzt gerade Artwork angesprochen und wie ich ja schon gesagt habe, irgendwie hat diese Platte bei mir was Besonderes ausgelöst. Hat mir irgendwie so eine Tür zu euch geöffnet, die vorher nicht da war. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber natürlich, das Artwork ist jetzt schon anders und ich finde, dass es zum ersten Mal, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Konzeptalbum ist, aber dieser Begriff Lygophobie, vielleicht, ich lese mal ganz kurz eine Definition vor, Lygophobie gehört zu den spezifischen Phobien und bezeichnet die krankhafte Angst vor der Dunkelheit. Die Lygophobiker vermeiden es, nachts aus dem Haus zu gehen, lassen das Licht beim Einschlafen brennen und meiden dunkle Gassen und Ecken. Und im Prinzip beleuchtet ihr auf diesem Album eigentlich dunkle Seiten, also in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Gesellschaften und so. Seid ihr mit einer Idee ausgehend von dem Albumtitel dieses Mal rangegangen? Also es wirkt durchdachter und zusammenhängender als die vorherigen Alben.
Also unter einem Konzeptalbum verstehe ich halt so ein bisschen, dass man erst das Konzept schafft und dann schreibt. Also sich so eine Aufgabenstellung oder halt so ein Leitmotiv erst überlegt. Hast du ja auch gerade gefragt, ob die Idee, das Ganze Lygophobie zu nennen und das so als Leitthema zu machen, zuerst da war. Mhm. Das war halt nicht der Fall. Tatsächlich haben wir diesmal wirklich, wir wussten nicht mal, dass wir ein Album machen wollen. Da haben wir halt Songs geschrieben. Und das war so offen wie noch nie irgendwie. Also es gab eigentlich gar keine Vorstellung. Einfach so alles ging erstmal und dann haben wir wirklich einfach einzelne Songs geschrieben. Und für uns war es halt selber so ein bisschen erstaunlich, wie sehr wir dann über dieses Lygophobie-Ding nachträglichen roten Faden reininterpretieren konnten, weil es halt wirklich nicht beabsichtigt war. Und wenn man aber die Songs so durchgeht, dann kann man halt schon wirklich bei fast jedem Song irgendwie sich überlegen, wie man das damit in Verbindung bringt. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass es Angst vor der Dunkelheit als Metapher wirklich auch sehr viel Interpretationsspielraum lässt.
Was mir an Punk nicht so gut gefällt oder mit den Jahren immer weniger gefällt, ist einfach diese ständige Wiederholung. Also gar nicht so bezogen auf die Themen, sondern auf die Ausdrucksweisen. Ich habe so manchmal das Gefühl, es erscheint mir so, als ob ich überall die gleichen Sätze hören würde. Das ist irgendwie ganz komisch. Und ihr habt das echt auf diesem Album geschafft, so ganz andere Themen auf den Zettel zu bringen, die aber am Ende aufs Gleiche rauskommen. Also zum Beispiel, ich würde gern anfangen mit dem Song Kein Fahrtwind. Da geht's um maskulin geprägte Verhaltensweisen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Thema, das gerade in unserer Bubble jetzt sehr stark diskutiert wird, vielleicht so seit 2 Jahren, wenn man es freundlich ausdehnt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich höre wirklich immer die gleichen Sachen und das empfand ich jetzt bei euch nicht so. Also im Prinzip geht, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der Text von dir ist. Ist der Text von dir oder ist der Text von Jan zu diesem Song?
Also die Songidee kam von mir. Ich glaube auch der Großteil des Textes. Manchmal ist das so, dass wir auch irgendwie dann nochmal so eine Strophe irgendwie zusammenschreiben oder sowas. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob jede Zeile von mir ist, aber so Idee und der Großteil des Textes schon.
Also habt ihr einfach ein Gespür dafür, diese Sätze eben nicht zu sagen oder ist es euch auch ein Anliegen? Weil ihr habt da gerade jetzt in diesem Song, da ist eine Textzeile, ist mir aufgeschrieben, Traurigkeit und Schwäche, Gefühle, die wir niemals lernten. Das fand ich schon eine harte Zeile. Also erstmal dieser Ausdruck Gefühle lernen, finde ich schon mal hart. Und das war halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, abweichend von dem, was man sonst immer hört.
Ich glaube sogar, diese Zeile kommt von Jan. Irgendwas klingelt gerade bei mir. Also es ist halt auch alles sehr durcheinander, weil jeder Song hat irgendwie so seine eigene Geschichte, wer jetzt welchen Satz beigesteuert hat. Aber ich glaube tatsächlich, der kam noch von Jan.
Ist es was euch vielleicht auch auffällt, dass ihr sagt, wir wollen jetzt aber nicht 10-mal wiedercoin, was die anderen sagen, sondern wir wollen mal versuchen, eine andere Formulierung oder eine andere Sichtweise zu finden, oder habt ihr vielleicht einfach Glück und es passiert euch?
Also ein Stück weit ist es, glaube ich, auch Übung. Ich denke, dass unsere Texte schon auch besser werden irgendwie über die Zeit. Einfach weil das ja auch ein gewisses Handwerk ist, was man erstmal erlernen muss. Und wir machen uns schon auch Gedanken darum, welche Art von Sprache wir benutzen wollen und wie offen die sein soll. Und da machen wir auch bei jeder Platte immer wieder Diskussionen auf. Da geht es generell darum, wie konkret politisch man werden möchte. Da geht es aber auch um bestimmte Wörter, die es halt einem leicht machen, sowas wie Bedeutung zu suggerieren. Aber wo es halt schnell in Floskeln, also zum Beispiel das Wort Leben, ne? Das ist halt so groß und wir haben das auch auf der Sturzflug, ohne das zu bemerken, halt so oft benutzt. Und alles mit Leben ist direkt immer so bedeutungsschwanger, weil man so das Gefühl hat, man singt so über das Ganze und so. Mhm. Wenn man aber mal probiert, das wirklich nur noch sehr dosiert einzusetzen und so und halt zu schauen, okay, jetzt singe ich gerade schon wieder über Welt und Leben. Es gab ja auch mal diese Böhmermann-Aktion, wo er so Menschen, Leben, Tanzen, Welt, die Wörter.
Oh, und ich habe sofort im Kopf, ja.
Die Wörter so gezählt hat. Naja, wenn man halt so schaut, irgendwie, was fällt mir auch bei den eigenen Texten auf und kann ich vielleicht das, was ich da sagen will, auch anders ausdrücken und so, dann schafft man das, glaube ich, so ein bisschen mehr Inhalt auf den gleichen Platz zu bringen.
Jetzt kommt mir gerade so eine Formulierung dafür und vielleicht trifft's das und vielleicht ist auch das, was mir daran so gut gefällt. Ihr habt irgendwie geschafft, das Große klein zu machen. Alleine schon, wenn man an diesen, wir sprechen auch nochmal über den Song, aber zum Beispiel warmes Bier und kalter Kaffee, da kann ich mir sofort was drunter vorstellen. Da habe ich sofort einen Geschmack und das ist eigentlich nichts Weltbewegendes, aber ich weiß genau, oder ich kann da sehr viel reininterpretieren, ohne dass es so ein wahnsinnig großes Wort ist, das so viel anstößt. Und das habt ihr irgendwie geschafft, auf dem Album besonders zu machen. Aber jetzt nochmal zurück bei Fahrtwind. Was ich da jetzt auch so ein bisschen so ganz unterschwellig gefühlt habe, und ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ist auch so ein gewisser Druck so. Da steckt auch so drin jetzt dieses, jetzt sei doch endlich mal weich. Und auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, und es fällt mir auch eigentlich gar nicht so einfach.
Ja, also es ist natürlich gerade für Leute, die sich als männlich identifizieren oder als männlich gelesen werden von außen, ist natürlich irgendwie so eine Zeit, wo man schwierig jetzt so Ideale erfüllen kann, einfach weil so beides im Raum steht. Einerseits sind so klassische Männlichkeitsbilder ja noch nicht weg, und es gibt halt immer wieder Situationen, wo die an einen herangetragen werden. Und dann andererseits gibt es halt auch schon so vermehrt Vorstellungen, wie Männlichkeit auch anders funktionieren kann. Und oft widersprechen sich halt gewisse Vorstellungen. Und ja, irgendwie gleichzeitig stark zu sein und alles unter Kontrolle zu haben und schwach zu sein und auch mal zuzugeben, dass man von Sachen keine Ahnung hat und so. Das funktioniert natürlich nicht alles so richtig im gleichen Moment und so. Und dass man da jetzt irgendwie immer wieder auch Erwartungen nicht erfüllt und auch mit sich selber hadert, ist natürlich klar. Generell ist es aber ja immer noch so, dass man einfach als Cis-Mann super privilegiert und ohne große Hürden halt so vergleichsweise durchs Leben gehen kann in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Und deswegen soll es auf gar keinen Fall in die Richtung gehen, dass ich mich da jetzt irgendwie beklagen will, dass jetzt neue Rollenbilder hinzukommen oder so und man die nicht erfüllen könnte oder so. Ist halt grundsätzlich erstmal super, dass das passiert.
Ist es denn auch so, wenn ihr jetzt Texte schreibt, die halt auf Deutsch sind, das heißt, die man sehr gut versteht, die ihr so gemischt schreibt, und da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass du was von Jan singst und umgekehrt, dass ihr auch wirklich alle immer einverstanden sein müsst, weil du hast jetzt vorhin gesagt, wir sprechen dann da schon drüber und so, also muss es dann auch kein kollektives Gefühl sein, aber ein Thema, mit dem ihr auf jeden Fall alle mitgehen könnt?
Ja, das auf jeden Fall. Also es kommt viel vor, dass wir Sachen singen, die der jeweils andere geschrieben hat. Einfach auch, weil wir uns ja in den meisten Songs abwechseln. Und wenn jetzt einer von uns einen kompletten Text mitbringt, dann ist es meistens so, dass der nicht alleine gesungen wird. Aber es kommt halt schon vor, dass... Also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt die Variante, der Text gefällt mir so gar nicht. Lass uns den rausnehmen. Keiner von uns sollte den singen. Also solche Meinungen stehen halt auch mal im Raum. Aber das ist eigentlich eher selten. Und dann gibt es halt auch so... Ja, also... ich finde den Text gut und ich weiß, was du damit meinst. Ich persönlich würde den nicht singen, aber ich bin einverstanden, wenn wir diesen Song so machen und du singst den Teil. Genau. Und manchmal ist es aber auch so, dass es einfach passt und man auch ja cool damit ist, so ein Stück weit die Perspektive des anderen anzunehmen oder das sogar auch einfach selber so fühlt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Song denke, Zusammen im Bett, der fängt so an mit, ja, man kann schon sagen, so einem freigestellten Chor, wo ihr singt Zusammen im Bett, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und da wirkt ihr so geschlossen. Man hat schon, wenn man es nicht wüsste, würde man denken, ihr singt den alle drei. Der Song klingt für mich so ein bisschen wie der Blick auf die Pandemie aus der Sicht einer jüngeren Person. Jetzt zum einen stimmt es und zum zweiten, wie war es denn während der Hochphase der Pandemie, als ihr dann getrennt wart? Hat es irgendwie was verändert, gemacht mit eurer Band, euch näher zusammengebracht, andere Arbeitsweisen etablieren lassen?
Also erstmal zum Song, den hat Jan geschrieben und der kam aus einer recht persönlichen Situation heraus. Und zwar ist Jan erstmal reisen gegangen, als wir unsere Pause angefangen haben. Mhm. Und war halt über Monate, ich weiß nicht, halbes Jahr, war er alleine unterwegs und so für sich. Und kam dann zum ersten Lockdown zurück und war halt wieder so auf ganz engem Raum. Daher kommt diese, aus Isolation wurde Isolation, Zeile, die natürlich schon irgendwie, also das Wort Isolation ist ja auch so stark mit Corona assoziiert gerade, ist natürlich irgendwie, lässt sich jetzt nicht verstecken, dass das irgendwie miteinander zu tun hatte. Mhm. Was aber der Song auch anreißt, also jetzt kurz so als Ergänzung, ist halt so das Thema, wie nehmen wir Nachrichten wahr, wie nehmen wir auch schlechte Nachrichten wahr, und so diese sonderbare Situation, oftmals sich in der eigenen Wohnung oder was, halt auf so begrenztem Raum und oft in sehr geschütztem Raum zu befinden und dann halt so Nachrichten zu sehen, die halt so alles andere sind und halt sehr bedrückend und riesig so in den Ausmaßen. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was irgendwie unabhängig von Corona es schon gab und auch weiter gibt, so, ne?
Ja.
Ja, die Pandemiesituation für uns als Band war halt so ein bisschen, erstmal haben wir halt voll Glück gehabt, weil viele Bands hatten natürlich große Pläne und mussten alles mögliche absagen, mehrfach verschieben und so weiter. Und wir hatten ja eh dann eine Pause geplant und ein halbes Jahr später kam dann dieses Corona-Thema hier auf. Wir mussten kein einziges Konzert, was wir angekündigt hatten, absagen. Mhm. Das war erstmal eine Luxussituation für uns so, ne? Dann kam halt hinzu, dass es zu dem Zeitpunkt dann auch schon einige Songideen gab und wir das dann einfach zum Anlass nehmen konnten, uns halt sehr ausführlich damit zu befassen und halt Songs draus zu machen. Und auch einfach dadurch, dass eh keine Konzertanfragen kamen, weil es einfach gar keine Konzerte gab, mussten wir nicht überlegen, was machen wir nicht, sondern es war einfach so klar, wir sind jetzt, wenn wir was machen, im Proberaum und müssen nichts ein- oder auspacken, sondern wir machen hier neue Songs, Punkt. Das hatten wir halt sonst auch nicht.
Aber das ging dann in der Zeit. Also das heißt, ihr habt quasi wieder losgelegt, als man schon zu dritt wieder im Proberaum sein konnte. Ihr wart nicht in der Situation, dass ihr schon irgendwie mit Material angefangen habt und euch dann Tracks hin und her schicken musstet oder Spuren oder Ideen, sondern ihr habt quasi immer wirklich zusammengesessen, physisch.
Also es war grundsätzlich so, dass es immer Sonderregelungen für Probebetrieb gab. Ja. Auf die wir uns so berufen konnten. Und es war rein rechtlich, soweit ich mich erinnere, eigentlich durchgängig möglich, dass wir uns zu dritt getroffen haben. Wir waren aber so sehr vorsichtig, sobald so annähernd irgendwas im Umfeld aufgetaucht war, auch wenn es über drei Ecken war, dann haben wir uns halt erstmal nicht getroffen. Mhm. Deswegen gab es halt schon immer mal wieder so zwei Wochen, wo wir irgendwas geplant hatten und das hat dann nicht geklappt. Also einfach so Songs schreiben oder irgendwas aufnehmen. Aber das konnte man dann einfach immer alles entsprechend nach hinten verschieben. Das war halt kein großes Problem. Das war aber schon auch Teil der Entscheidung, dass wir das dieses Mal selber aufgenommen haben. Mhm. Also einerseits haben wir halt gemerkt, als Daniel, unser Schlagzeuger, unsere Demo-Aufnahmen gemacht hat und sich halt sehr viel an Wissen und Fähigkeiten so angeeignet hat, dass das schon einfach super nah an dem ist, wie wir uns das Album wünschen. Und dann kam halt auch so die Überlegung, okay, eigentlich sind wir jetzt so im Winter fertig, also halt letzten Winter 2020, 2021, könnten das dann aufnehmen, Aber gerade kann man ja überhaupt nichts planen. Und dann war dieser Gedanke, okay, wir machen es einfach selber, weil zu dritt hier im Proberaum hängen, das wird halt sehr, sehr wahrscheinlich möglich sein. Und zur Not kann man ja auch immer noch sich irgendwie aufteilen und zwei fangen schon mal mit irgendwas an und so. Und das war dann halt schon Teil davon, dass wir gesagt haben, dieses Mal probieren wir es selber. Und im Endeffekt war es halt eine sehr gute Entscheidung.
Bin mal gespannt, was Daniel noch für Talente hat, weil auch der Sound ist mir extrem positiv aufgefallen. Wie gesagt, so vermeintliche Kleinigkeiten wie dieses Freistellen am Anfang bei Zusammen im Bett. Da gab es ganz viele so Momente, wo ich mir dachte, oh, da hat aber derjenige, der es aufgenommen hat, so ein richtiges gutes Gespür gehabt. Da muss man jetzt den Regler hochziehen und da den. Also ich finde, es war total, vielleicht war das wirklich so das letzte Quäntchen, das gefehlt hat, dass ihr da auch noch mal so ein bisschen eingreift. Das ist interessant. Das hatte ich jetzt gar nicht so über die Recherche mitgekriegt, dass ihr das auch selbst aufgenommen habt. Das wäre jetzt sogar eine Frage gewesen.
Ja, genau. Und der Unterschied zu den anderen Platten war auch, also dadurch, dass wir es selber gemacht haben, haben wir einfach in einem Ausmaß Zeit mit Mix und Aufnahme verbracht, was halt sonst, wenn wir jemanden dafür bezahlt hätten, irgendwie überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Also wenn man halt in ein klassisches Tonstudio geht und einen Produzenten bezahlt, ist halt jeder Tag recht teuer. Mhm. Und dann macht man, also wir haben halt zum Beispiel das ein Album davor, glaube ich, in 10 Tagen am Stück aufgenommen. Und jetzt haben wir es halt über mehrere Monate hinweg aufgenommen, immer wieder. Und das macht halt einen Riesenunterschied. Wir konnten halt auch immer wieder einfach so mal abends 1-2 Stunden uns nochmal irgendeinen Song vornehmen und halt so überlegen, was kann man hier noch ausprobieren und halt so ganz zwanglos einfach schauen, ob man irgendwas noch besser machen kann, ohne dass alles immer Geld kostet und Deadlines hat und so, ne? Und das war schon ein sehr wichtiger Unterschied.
Ja, total gut. Dann hat es für euch ja am Ende doch wirklich positive Auswirkungen gehabt, weil wahrscheinlich wärt ihr sonst nie auf die Idee gekommen, das selbst zu machen. Man geht einfach den üblichen bekannten Weg in ein Studio, vielleicht auch, weil diese Situation dann auch nochmal was Besonderes aus euch herauskitzelt und macht einfach das, was man immer gemacht hat, bis man dazu gezwungen wird, was anderes zu machen. Und wie gesagt, ich habe wirklich hier aufgeschrieben, Produktion ausgereifter, wo aufgenommen, mit wem. Viel schönere Flächen und Höhepunkte habe ich geschrieben.
Also, sehr schön zu hören. Ja, im Endeffekt ist es, also unser Proberaum ist halt auch kein Studio, sondern es ist einfach ein 16 Quadratmeter Raum. Und es ist halt einfach, muss man halt so sehen, ist einfach krass, wie verfügbar heute Technik ist. Also es ist halt sehr bezahlbar geworden, sich Kram zuzulegen, um Sachen aufzunehmen und halt auch, was man so mit digitaler Technik einfach machen kann. Ne? Also da gehört natürlich dann auch dazu, dass man Räumlichkeit im Mix herstellt, weil sonst klingt es halt nach einem kleinen Proberaum. Aber es geht halt heutzutage, ne? Und unser Ansatz ist auch so ein bisschen so, es geht halt nicht darum, möglichst fancy Studio zu buchen, sondern es soll einfach am Ende Bock machen, das anzuhören. Und ja, die Leute, die das anhören, die interessiert es halt nicht, wo wir das aufgenommen haben, sondern die wollen halt, dass es cool klingt. Und wenn es im Proberaum geht, dann geht das im Proberaum.
Total interessant. Wie gesagt, nochmal, weil ich vorhin nochmal die Alben gehört habe und dann dachte ich mir so, die waren doch einfach eigentlich schon immer gut. Aber jetzt merkt man so, je länger wir sprechen, so, da wurde ein bisschen was gedreht und da wurde ein bisschen was gedreht. Und es sind so quasi diese Ecken, die so ganz dezent abgeschliffen wurden und die jetzt aus diesem Album für mich in meinen Ohren was Besonderes waren. Voll interessant. Du hast vorhin auch so, hast du gesagt, bei den ersten Alben, ja, da habe ich ja auch noch so geschrien. Es wird natürlich immer noch geschrien bei euch, aber ich finde sehr, sehr viel akzentuierter. Und besonders ist mir das aufgefallen bei dem Song Uwe, Erdgeschoss links. Das ist eh so ein, also ich finde es ein harter Song. Ich will ja jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, was da jetzt die Ursache ist, aber es geht um eine todkranke Person und ihr stellt quasi in diesem Song so raus, dass manche Leute in Situationen sind, gegen die die eigenen Situationen, die man als wahnsinnig schlimm in manchen Momenten empfindet, dann einfach nicht und null und nichtig sind. Also es geht quasi darum, die Person hat keine Zeit mehr, also weil sie eben todkrank ist. Die Person, die den Song singt, der wird es dann klar und sie merkt, dass sie eigentlich noch vieles verändern kann im Leben und was für ein hohes Gut Zeit auch ist, ein unkäufliches Gut, dass man wo man Glück haben kann, wenn man es hat. Bei so einem Song, ich würde jetzt sagen, das ist einer, über den habt ihr lange gesprochen. Wirkt sehr, sehr persönlich, aber gerade noch so, dass man vielleicht auch denken könnte, das hat doch nichts mit euch zu tun.
Erstmal zu der Frage, ob wir lange drüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben nicht lange diskutiert oder so, aber es hat eine Weile gedauert, bis der Text vollständig war. Der Song ging von Jan aus und es geht auch um eine reale Beziehung, die Jan zu einem Nachbarn hatte. Und also die Person gibt es. Und ja, so wie du das beschrieben hast, so würden wir das im Grunde auch beschreiben, das Thema. Also manchmal denkt man halt irgendwie, man wäre in einer bestimmten Situation und es würde einem irgendwie schlecht gehen und dann hört man die Geschichten von anderen Leuten und dann klappt einem so der Mund auf und man denkt so, muss irgendwie mal so schlucken und denkt so, jetzt irgendwie sehe ich auch irgendwie meine eigene Situation jetzt nochmal mit anderen Augen. So.
In einem anderen Verhältnis dann, ne?
Ja. Es funktioniert natürlich auch nicht immer und es ist auch, klar kann man immer wen finden, dem es noch schlechter geht und dann sein Leiden daran relativieren. Und das ist natürlich nichts, was jetzt immer funktioniert. Aber ja, für Jan war das halt in dieser bestimmten zwischenmenschlichen Beziehung so ein Thema, dass er das bei sich so festgestellt hat.
Seid ihr denn, abgesehen von eurer bandinternen Verbindung, seid ihr so gesellige Menschen und habt ihr eher so einen heimlichen Blick auf die Leute? Weil also man merkt schon auf diesem Album, dass die Leute, die die Texte schreiben, auf jeden Fall sehr genau hinschauen, was im Umfeld passiert. Jetzt gibt es ja Leute, die sind mittendrin im Geschehen, das heißt, die sind gesellig, offensiv gesellig, und dann gibt es welche, die vielleicht nicht hinterm Vorhang, aber die schauen eher aus der Ferne. Welche Typen seid ihr denn?
Ja, es ist natürlich immer cool, wenn man so erzählen kann, man wäre so ein Extrem und so voll einsam und so für sich oder so ganz bei allen Partys dabei und so, aber ich glaube, bei uns ist die langweilige Wahrheit, dass wir einfach so irgendwo dazwischen sind. Ja, und vielleicht auch ein bisschen beobachten, aber auch nicht die sind, die... Ich habe jetzt noch mit Maffei, dein Gespräch mit Maffei gerade im Kopf, die so erzählt haben, dass sie so irgendwie bei den Bahnfahrten immer nicht weghören können und dann aus jedem Story dann noch so eine Geschichte ziehen und so. Also ich bin so nicht drauf. Ich bin auch, keine Ahnung, so diese digitale Zerstreuung und so, das ist halt auch... Also mich betrifft das total. Ich hänge viel zu viel am Handy und ich hänge auch, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, zu viel am Handy. Und man kriegt auch vieles nicht mit. So, ja, würde ich jetzt gerne irgendwie die Antwort geben, dass ich so aus allem was rausziehen kann und so scharfsinnig bin in der Beobachtung. Aber ich glaube, wir sind einfach so durchschnittlich gesellig und kein Extrem. Ja.
Gibt's denn zu meinem heimlichen Lieblingssong oder gar nicht heimlich, zu meinem offensiven Lieblingssong Warmes Bier und kalter Kaffee, gibt es denn dazu eine Geschichte? Weil da geht es ja quasi, also ja, eigentlich auch darum, um, also ganz plump gesagt, mit wenig glücklich zu sein.
Ja, so kann man das als Symbol so ein bisschen verstehen, ne? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber auch wirklich schon seit vielen Jahren haben wir Warmes Bier und kalter Kaffee als so Gag irgendwie bei uns in der Band und haben immer gesagt, ich glaube auch, als wir die Misere-EP gemacht haben, war es so ein Witz, so okay, müssen auch mal eine Warmes Bier und kalter Kaffee-EP machen und so. Das haben wir aber immer nur gesagt und nie gemacht. Irgendwie war jetzt so, kam mir das wieder in den Sinn und dann dachte ich so, ja, also klar, irgendwie eine EP wird da nicht draus werden, aber es ist halt einfach ein cooler Songtitel. Und ich glaube, das habe ich auch so geschrieben, dass der Songtitel einfach zuerst da war und habe ich überlegt, was mache ich draus. Der Song ist eigentlich eher so, das sind so beispielhafte Situationen, die beschrieben werden. Also auch bei den Hausdächern, das ist irgendwie eher so ein Symbol. Also klar haben wir auch schon auf Hausdächern gesessen, aber ich habe da nicht so einen Abend im Kopf, den das beschreibt. es ist aber halt schon so, dass wir alle auch das Gefühl kennen, so in Phasen, wo es einem auch länger einfach irgendwie nicht so dolle geht und man vieles nicht so positiv sehen kann, dass es einfach dann schon so Momente und Tage gibt, wo halt mal so alles vergessen ist und einfach alles gut und man in guter Gesellschaft und so, manchmal auch ganz unerwartet irgendwie, wo man jetzt nicht irgendwie 3 Monate drauf hingefiebert hat, sondern sich das irgendwie mal spontan an irgendeinem Tag ergibt. Und das eigentlich ist einfach nur so ein Song, der so dieses Hochgefühl von so einem Tag, der einfach mal so rausbricht und wo alles cool ist und so die Zukunft alles offen scheint und so.
Ihr habt euch aber von Sebastian Igel auf einem Hausdach fotografieren lassen, ne?
Ja, genau. Also wir hatten so, habe ich jetzt auch noch keinem erzählt, so, aber also wir haben uns wirklich sehr schwer getan mit dem Musikvideo für Warmes Bier und kalter Kaffee, weil wir waren sehr zufrieden mit den ersten beiden Musikvideos und dann so, okay, jetzt machen wir noch ein richtig cooles zu Warmes Bier und kalter Kaffee und hatten da auch so eine Erwartungshaltung, die auch überhaupt nicht zu der Zeit, die wir noch zur Vorbereitung hatten, passten und so. Und dann hatten wir halt so 2 coole Hausdächer zur Verfügung und dachten halt so, ja, und dann ja vielleicht irgendwie mit Publikum, weil es ja so euphorisch und so, und dann spielen wir auf den Dächern und so. Und dann so eine Woche vorher war so Reality-Check und das war so, boah, krass, wir haben noch gar nichts vorbereitet. Wir haben irgendwie kaum Ideen, was so mehr inhaltlich passieren könnte und so. und wie können wir das jetzt so auf den Teppich holen? Und dann war es einfach so, ja, okay, wir machen jetzt einfach coole Fotos auf diesem Dach und wir machen halt so ein richtig simples Musikvideo. Und im Endeffekt, also wir haben dann das Musikvideo nicht auf dem Hausdach, sondern an dem Ort, wo das Albumcover fotografiert wurde, gedreht und eigentlich auch nur so Standbilder gedreht. Und ich habe darüber so Text und so Zeichnungen animiert. Und im Endeffekt waren wir halt super zufrieden. Und ja, manchmal ist es halt schräg. Manchmal hat man Riesenideen und es wird halt nichts und manchmal hat man keine Ideen und es wird irgendwie richtig cool.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann seid ihr bei warmes Bier und kalter Kaffee wirklich von diesem Double Fail ausgegangen, also halt, dass das, ja, dass das Bier warm ist und der Kaffee kalt. Ihr habt das gar nicht in so der Doppeldeutigkeit gemeint, weil man sagt ja auch kalter Kaffee, wenn was so von gestern ist, weißt du, so nach dem Motto, ach, was interessiert mich die Zeitung von gestern, sagt man, es ist ja kalter Kaffee, also zumindest bei mir in der Region, und warmes Bier könnte man natürlich auch ein bisschen als so wärmend im Sinne von emotional wärmend. Ich habe jetzt sogar gedacht, dass ihr da irgendwie was damit Besonderes gemeint habt. Ihr meintet wirklich so dieses Scheiße, das Bier ist warm und der Kaffee ist kalt.
Ja, halt vielleicht auch einfach so ein bisschen so dieses Punk-affine, irgendwie alles scheißegal, so, man hat einfach eine gute Zeit, so, es kommt halt nicht darauf an, ob das Bier jetzt irgendwie gekühlt ist oder so, sondern man kann halt auch irgendwie irgendwo auf dem Boden sitzen und warmes Billigbier trinken und eine gute Zeit haben, eher so aus der Ecke.
Ich habe das auch nie verstanden, also natürlich schmeckt kaltes Bier besser, aber ich verstehe es gar nicht, wie jemand sagen kann, ich trinke das Bier nicht, das ist nicht kalt. Ich trinke das Bier immer, das ist mir total egal, ob das kalt ist oder warm oder sonst irgendwas. Wie du gesagt hast, es kommt so oft drauf an, in welcher Situation und wo, mit wem, und dann ist es ja auch wirklich total egal, ob es jetzt warm ist oder kalt.
Ja, je nachdem, mit wem man das trinkt, kann natürlich auch ein kaltes Bier mal nicht so gut schmecken, ne?
Ja, eben, genau, das kommt ganz drauf an. Da haben wir nachher noch, wenn die kleine Überraschung kommt, es gibt normalerweise, oder in den ersten Folgen von Kraftwerk Podcast gab es immer einen Zoom-Quiz. Das heißt, du wirst jetzt gleich oder beziehungsweise am Ende des Podcasts wirst du hören, wie jemand Songs für dich eingezoomt hat und kannst die quasi erraten und darfst auch selbst welche einzoomen. Aber vorher sprechen wir noch ein bisschen über das Album.
Okay.
Ja, total begeistert. Okay.
Nee, ich bin natürlich schon ein bisschen nervös, ob ich das erraten kann und so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Sanktionen werden furchtbar sein, wenn du es nicht kannst.
Dann wird der Podcast gelöscht.
Genau.
Und es ist so, man muss es am Ende noch so bestätigen und genau. Nur dann wird es veröffentlicht.
Richtig. Es gibt auch noch eine, und das ist auch wieder so, ich finde es eigentlich doof, wenn ich sage simple Zeile, weil simpel klingt halt so doof, aber es gibt eine Zeile, die ist ganz einfach, und zwar ist es in dem Song Kommentarspalten. Da habt ihr, glaube ich, auch wirklich geschrieben, der Song wurde, oder auch der Text, wurde inspiriert von Kommentarspalten, die ihr wirklich im Internet gefunden habt. Und ihr kommentiert dann wiederum im Refrain, glaube ich, Kommentarspalten, du bist so einsam, dann schau einfach mal dem Mond zu. Und ich finde, es ist so ein schöner, einfacher Satz, so wirklich beschäftig dich doch mal mit etwas Feststehendem, das sowieso da ist. Und Fun Fact, andere Leute sehen genau den gleichen Stern wie du zur selben Zeit. Und das fand ich irgendwie total schön. Das ist ja so ein häufig besprochenes Thema, so mit dem Mob im Internet und diese verletzenden, über dumme bis strafrechtlich relevante Kommentare. Das ist doch zum Beispiel so ein Thema, wo man doch bestimmt als Band auch sich überlegt, wollen wir das jetzt noch bringen? Und wenn ja, wie?
Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass Leute halt dachten, das wäre dann so ein, keine Ahnung, irgendwelche Wutbürger, rechten Kommentare oder so aneinandergereiht oder halt irgendwie so zu dem Thema und dann halt überrascht waren, dass es so in ganz andere Richtung einschlägt. Es gab gar keinen Vorsatz, irgendeinen bestimmten Song zu machen, sondern das war auch in dieser Zeit ganz am Anfang, wo wir neue Sachen geschrieben haben, hatte ich dann irgendwie mit Daniel so eine Instrumentalversion von diesem Song aufgenommen, wo dann auch noch so ein ganz starker Gitarreneffekt, der so überhaupt nicht Lügo-typisch war oder so. Das war einfach so, weil wir gar kein Album machen wollten, sondern einfach nur irgendwie Musik. Und dann gab es halt dieses Instrumental und dann, ich habe dann irgend so eine Fantasiemelodie gesungen über so Panna Cotta Bären von Aldi, so eine bestimmte Süßigkeit, so ein random Text. Das war halt so, ah ja, cool, ist eine coole Melodie, aber also das mit den Panna Cotta Bären, das ist natürlich Quatsch. Und ich war selber nachts vorm Computer und es gibt halt so YouTube-Videos zu so, mit so elektronischen Beats, irgendwie so eine halbe Stunde zum Chillen oder Arbeiten oder sowas. Und da gab es halt ein ganz bestimmtes Video, wo unter der, also es geht auch nur um eine Kommentarspalte quasi von einem Video, und da waren halt ganz viele Kommentare, die alle so ermutigend waren und sich an so einen, ich weiß nicht, so in die Runde so, hey Leute, es wird schon alles gut werden und alles wird sich lohnen und so, und halt so ganz positiv, und natürlich wollen die Leute auch einfach nur viel geklickte Kommentare haben und so, aber irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, hier so ein bisschen was ist dran an dem, was die Leute schreiben. Ja, und ich habe es dann einfach, ich habe wirklich so rein wörtlich das ins Deutsche übersetzt, so ein paar Sachen, die mir gefallen haben, und habe die so ein bisschen umgestellt. Manche musste man auch so irgendwie ein bisschen verändern, damit sich das gereimt hat, aber es war irgendwie gar nicht so viel zu tun. Und dann waren halt diese Verse fertig, also die Strophen von dem Song. Und das war halt ganz interessant, weil einerseits dachten wir so, nee, das kann man eigentlich nicht bringen. Das ist ja total drüber, was da erzählt wird, und dann wird man noch für voll genommen und denkt irgendwie, man wäre so, Leute denken, man wäre irgendwie bescheuert, sich so auszudrücken. Und gleichzeitig konnten wir uns halt nicht davon lösen, dass man irgendwie von dieser positiven Wirkung der Worte halt doch auch irgendwie mitgerissen wird. Und das halt so ein bisschen auch irgendwie dem Song abkauft, wenn der einem sagt, so alles wird gut und ich bin stolz auf dich und du bist stark und so Sachen, ne?
Total. Vor allem sind wir da wieder bei deiner Suggestion, die du am Anfang beschrieben hast, weil du ja dachtest, der erste Auftritt wäre schon super gewesen und du wärst die absolute Rockmaschine in deinen Gedanken. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Und im Prinzip, wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, dass die Kommentarspalten ja quasi so eine, wenn sie eigentlich negativ sind, was sie ja leider meistens sind, sind sie ja so eine erste Eskalationsstufe. Und die Gefahr daran ist ja eigentlich, dass sich dann so eine Normalität, so eine Gewohnheit einsetzt. Und das, was wir ja jetzt gerade beobachten, ist, dass sich diese Art auszudrücken ja quasi, ja, man kann sagen, in die Massenmedien rübergereicht hat. Das heißt quasi so nach dem Motto, ich lese das doch irgendwie jeden Tag in den Kommentarspalten und dann kann doch daran nichts schlimm sein. Und irgendwie wäre es ja cool, wenn man es genau andersrum machen würde, dass man die Kommentarspalten voll ballert mit positiven Sachen, die ja auch drüber sind, nur halt eben positiv, und sich das dann vielleicht wieder zurückspiegelt in die Gesellschaft. Das klingt jetzt natürlich total infantil, aber schön wäre es natürlich, wenn man es so machen könnte. Und ich wollte jetzt nicht vorwegnehmen, weil ihr auch bei dem Song, nämlich wie du gerade selbst gesagt hast, genau eben nicht das gemacht habt, was man von euch erwartet hätte, wenn man es liest.
Also das, was du gerade meintest mit, wäre es nicht schön, das alles so positiv zu machen. Also klar wäre das voll schön, wenn irgendwie das Internet so nicht, sich nicht so in vielen Bereichen also eher so ein negativer Raum irgendwie entwickelt hätte, wo man irgendwie auch so, wo so Höflichkeit so abhanden gekommen ist. Aber es ist halt voll schwierig, die Frage, was man selber dazu beitragen kann, weil, also vor ein paar Jahren habe ich noch so mitbekommen, wie so ein paar Leute aus meinem Umfeld halt wirklich tatsächlich noch in irgendwelchen Kommentarspalten auch so mitgemischt haben, wenn irgendwelche Leute irgendwelche menschenverachtenden Sachen von sich gegeben haben. Und mittlerweile kriege ich das gar nicht mehr mit und irgendwie haben so gefühlt einfach so alle so das so abgehakt, so okay, es ist einfach so, lass uns halt auf Sachen konzentrieren, die sich langfristig lohnen, aber in Kommentarspalten von irgendwelchen Mainstream-Zeitungen Gegenrede leisten, ist halt nicht so das, womit wir unsere Zeit verbringen. Ja, deswegen war, ich weiß auch nicht so genau, wie man das ändern kann.
Ich denke, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, ist eigentlich eine ganz gute Sache, statt seine Energie zu verschwenden, auf irgendwelchen Seiten abzuhängen und drunter zu schreiben, nee, das ist doch aber so und so und so und so, vielleicht wirklich diese Zeit, also weil im Prinzip, du gibst dieser Seite dann damit Traffic, wenn du da irgendwie Kommentare machst, machst du diesen Beitrag ja für den Algorithmus interessant, und von daher denke ich, dass das vielleicht wirklich die beste Möglichkeit ist, sich davon fernzuhalten und auf einer anderen Ebene gegensätzliche Aussagen zu platzieren, wo dann wieder was zu finden ist. Aber ich glaube, so auf den Seiten von den Leuten direkt abzuhängen und zu schreiben, nee, aber ich glaube, vielleicht ist es aber auch so und lies doch mal dies und das. Das ist, glaube ich, so ein Instinkt oder ein Impuls, kein Instinkt, ein Impuls, den man hat, dass man einfach erstmal denkt, nee, warte mal, da muss ich jetzt aber mal sagen, das ist aber, glaube ich, anders. Aber im Endeffekt in diesem Raum Internet bringt es nichts. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du jetzt auf der Straße jemanden triffst, dann finde ich, kann man schon irgendwie was sagen oder so im normalen Gespräch. Aber ich glaube, so mit diesen Algorithmen, da schießt man sich eigentlich so ganz dumm ins eigene Knie, wenn man das macht.
Ja, wobei es ja auch nicht das Internet gibt, ne? Also es gibt ja, ich weiß nicht, Instagram hat ja in den letzten Jahren auch halt mega dazu beigetragen, dass halt bestimmte Leute Sichtbarkeit erfahren und gehört werden oder auch quasi selber erstmal Leute finden, mit denen sie sich identifizieren können und so. Und da gibt es ja auch die guten Kommentarspalten so, ne, in denen sich Leute halt wirklich ermutigen.
Genau.
aber halt wirklich so das, was man mit den Kommentarspalten unter irgendwelchen Zeitungen bei Facebook assoziiert, so das ist, glaube ich, so echt mühsam, da was zu reißen. Und ich finde halt, ist voll okay zu sagen, das ist dann einfach für mich kein Raum, in dem ich was bewegen kann und ich konzentriere mich auf andere Sachen.
Du hast mir jetzt gerade ein schönes Stichwort gegeben, weil du hast gesagt, es ist kein Raum, in dem ich was bewegen kann. Ihr habt einen Song auf dem Album, der heißt Feuerzeug. Kann man, glaube ich, relativ klar sagen, ist ein Song über Polizeigewalt. Und ihr singt ganz konkret in dem Song, es gibt wirklich eine Zeile, wo konkret geäußert wird, ich habe Angst vor Polizeigewalt. Und da könnte man jetzt natürlich ganz provokant sagen, ja, aber ihr doch nicht. Ihr seid doch weiß, ihr seid männlich, ihr seht ja gar nicht so auffällig aus. Also wie kam es zu so einer Aussage? Habt ihr da, oder was würdest du antworten, wenn dich jemand so provokant fragt, wie denn du doch nicht?
Also ich würde antworten, dass ich nachvollziehen kann, den Einwand, weil ich den auch hatte. Also der Text kam von Jan. Und ist auch ein Song, über den wir viel gesprochen haben. Und das ist halt zum Beispiel ein Beispiel für das, was ich vorhin genannt habe, wo halt ich sage, ich kann da mitziehen, dass wir den Song so machen. Den Chorus in der Art, wie ich singe, da stehe ich auch dahinter. Und diese Zeile, ich habe Angst vor Polizeigewalt, hätte ich zum Beispiel nicht singen wollen, weil ich halt auch, mein erster Impuls war auch so, ich lese diese Nachrichten irgendwie und es ist halt ja oft rassistisch motivierte Polizeigewalt. Mein Impuls ist dann auch oft so, das ist so üble Scheiße und es ist halt krass, wie wenig ich mich betroffen fühle, so, ne? Wie wenig ich das jetzt auf mich so übertragen muss und das ist einfach so ungerecht. Nun ist es aber trotzdem ja so, dass auch unter uns in der Band halt die Erfahrungshorizonte zu bestimmten Themen unterschiedliche sind. Und ohne da jetzt so im Detail irgendwie Jans Perspektive wiedergeben zu wollen oder können, hat Jan auch seine Gründe, warum er diese Zeile so singen kann. Also uns geht es dann auch so ein bisschen darum, das Bewusstsein für sowas zu haben, ob der Song jetzt was bewegt oder ob das jetzt irgendwie Leute darauf aufmerksam macht, auf einen Missstand, Polizeigewalt, die nicht sowieso schon aufmerksam waren, ob wir unsere Zeit nicht besser auf der Straße als im Proberaum verbringen sollten und so. Das sind natürlich Fragen, die das nicht beantwortet, ne?
Also ich habe diese Deutungsmöglichkeit, hatte ich mir auch überlegt. Das, man kann es natürlich auch komplett solidarisch verstehen. Und wie gesagt, Jan würde jetzt vielleicht was ganz anderes antworten. Aber das war definitiv so einer der Momente, wo ich mir dachte, oh, da muss man auf jeden Fall mal fragen. Einfach um, ja, ich finde, deine Antwort hat es jetzt total plausibel erklärt. Ein Song, den man, glaube ich, so gar nicht falsch verstehen kann, ist Altersheim. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ihr noch verhältnismäßig jung seid. Und Altersheim stellt so ein bisschen das Privileg, überhaupt alt werden zu können, so zur Debatte und ist so stark geprägt von Zukunftsangst. Alles hat ein Ende, nur das Leben hat zwei. Was hat euch dazu motiviert, diesen Song zu machen? War es wirklich dieses vorm Altersheim sitzen und so dann plötzlich diese Erkenntnis, oh, warte mal kurz, vielleicht werde ich gar nicht alt?
Also ich bin kurz vor dem ersten Lockdown umgezogen, habe seitdem auch sehr viel Zeit am Schreibtisch verbracht. Also ich sitze da auch gerade und ich schaue quasi auf ein großes Altersheim. Also auch, dass es wieder nicht nur Metapher, sondern das gibt es auch. Vor allem in der Anfangsphase sind hier, also hier ist echt oft der Leichenwagen vorgefahren. Ich weiß nicht, ob das auch mit Corona zu tun hatte und so. Aber es ist einfach so, kann man halt nicht übersehen, so das Thema der Endlichkeit, wenn man halt gegenüber von so einem Ort sitzt, wo das Sterben einfach Teil des Alltags ist. Ja, hinzu kommt, dass es generell, glaube ich, einfach ein Thema ist, was uns oder vor allem auch mich so beschäftigt. So die eigentliche Endlichkeit ist für mich ein Thema, was schwer auszuhalten ist, so, und was an anderer Stelle auch schon in Songs irgendwie gelandet ist. Also zum Beispiel Fosca von der Misere EP, aber verschiedene Songs. Es sind halt Themen, die oder diese eigene Endlichkeit, also diese persönliche Seite, das ist ja auch was jeder irgendwie mit sich ausmachen muss. Manche machen das sehr für sich und manche machen es sehr offen und wir schreiben halt manchmal einen Song drüber. Das ist aber halt nur die eine Seite von dem Song. Die andere ist halt so die Frage, muss ich mich mit meiner eigenen Endlichkeit überhaupt befassen? Weil so viele Themen präsent ist, die so die Existenz der ganzen Menschheit irgendwie in Frage stellen und wie das alles weitergeht, dass vielleicht eher das halt das ist, wo die Sorgen liegen müssten. Und der Song wiegt es halt zwischendurch so auf und sagt dann, okay, wenn es eh keine Zukunft gibt, im Sinne von, wenn eh irgendwie der Planet komplett ruiniert ist und die Menschheit nicht mehr so weiter bestehen kann, dann brauche ich mir um die eigene Endlichkeit auch keine Gedanken mehr machen. Aber das ist eigentlich eher nur so eine humorvolle Schlussfolgerung. und so ein Versuch, so einem Thema irgendwie noch ein Stück Humor abzugewinnen, was natürlich auch mit dieser nur die Wurst hat zwei, nur das Leben hat zwei Anspielungen versucht wird.
Ich will es ihm jetzt nicht in die Schuhe schieben, aber ich glaube, Max Rieger von Die Nerven hat mal in einem Interview gesagt, er versteht, aber ich weiß nicht, ob er es war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er gesagt hat, er versteht überhaupt gar nicht, warum alle Leute immer alt werden wollen. Was ist denn daran so toll? Wenn man so ein gewisses Alter kriegt, fängt man sich auch an damit, also gerade jetzt auch so mit Punk, ne, oder so Sprüche wie Too Old to Die Young oder sowas oder No Tomorrow und so, ist ja oft damit verknüpft, dass man eigentlich gar nicht auf Endlichkeit denkt, aber irgendwie wünscht man sich ja schon, also ich meine, niemand hat jetzt vor, mit 30 zu sterben, und wenn du dann noch so wie bei dir jetzt gegenüber ein Altersheim hast, dann setzt du dich ja zwangsläufig damit noch mehr auseinander, weil du natürlich dir dann plötzlich so Gedanken machst, wie will ich das eigentlich so. Aber habt ihr irgendwie so, auch wenn ihr gerade viel sprecht, so eine Lösung darüber gefunden? Also so ein eigenes Arrangement für dich, dass du sagst, ich mach's, glaube ich, eher so, oder vielleicht bist du auch noch jung genug, um das komplett verdrängen zu können?
Also auf so einer großen Ebene reden wir tatsächlich relativ wenig drüber. Ja, ich persönlich habe da keinen Umgang für mich gefunden. Ich habe bisher so, aber ich bin ja jetzt auch noch recht jung so, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für mich eher wenig ergiebig ist, mich mit dem Sinn des Lebens zu befassen und zu meiner Endlichkeit und so. Vielleicht mache ich da auch noch andere Erfahrungen. Für mich ist es einfach so, phasenweise denke ich da halt nicht drüber nach. Das ist gut, wenn ich das nicht tue. Und in Phasen, wo mich das beschäftigt, geht es meistens in eine nicht so gute Richtung. Und das ist einfach so gerade der Stand, mit dem ich so lebe.
Das ist ganz interessant, weil normalerweise gibt's hier immer eine Einstiegsfrage. Die habe ich jetzt bei dir weggelassen. Ich weiß überhaupt gar nicht, warum. Und ich habe geschaut nach Interviews, weil ich finde es immer ganz gut, wenn man schon mal die Stimme gehört hat von der Person, mit der man dann spricht, weil ich kenne dich ja genauso wenig, wie du mich gekannt hast. Und dann habe ich ein Interview mit euch gefunden und da hat einer, ich weiß nicht warum, aber Jan und du, ihr habt beide gesagt, also hallo, ich bin Simon, hallo, ich bin Jan und meine Schuhgröße ist 42. Und
dann dachte ich so. Ah ja, ich weiß, welches Interview.
Dann dachte ich so.
Da sitzen wir vor der Fototapete.
Genau. Und dann dachte ich so, ich glaube, das kann nicht toppen. Und dann ist mir spontan eine Frage eingefallen und ich wusste überhaupt gar nicht, woher ich die jetzt habe. Und deswegen habe ich sie vielleicht auch nicht gestellt, weil ich sie eigentlich als zu stark empfunden habe für den Anfang und mir so spontan nichts anderes eingefallen ist. Aber jetzt wird sie passen. Und zwar war die Frage, hast du heute schon an früher gedacht?
An früher oder an früher die Jahreszeit?
An früher. Also die früher, gestern, vorgestern. Durch deine Rückfrage hast du jetzt quasi schon einen Teil der Philosophie, die in der Frage drinsteht, hast du jetzt schon enttarnt.
Gute Frage. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich glaube vor dem Gespräch nicht so ausgiebig. Da war ich eher mit heute beschäftigt.
Interessant, ne? Dass man, wenn man sich mal so Gedanken macht, wenn du das jetzt vielleicht mal so, wenn dir die Frage vielleicht in so 10 Tagen nochmal einfällt und man das dann reflektiert, ist das, glaube ich, so eine gute Einschätzung dafür, wie es einem gerade so geht. Ich glaube irgendwie, wenn man oft an früher denkt, geht es einem, glaube ich, nicht so gut. Und wenn man meistens an heute denkt, geht es einem vielleicht besser.
Das glaube ich auch. Und wenn ich zu viel an Zukunft denke, dann geht's mir, glaube ich, auch nicht so gut.
Yes, also, das ist total, ja. Ist total krass, wie selten man im Hier und Jetzt ist. Also ich kenne ganz viele, die mir wirklich sagen, ihr größtes Problem ist, dass sie entweder schon an morgen denken, also was sein wird, was sie tun werden, oder an was vergangen ist, aber dass man ganz selten wirklich denkt, so jetzt sitze ich hier und rede mit Simon und wir führen ein Interview.
Ja, und dann kommt natürlich noch das digitale Thema hinzu, dass einfach so, man kann sich halt auch gut von dem Jetzt, in dem man so physisch sitzt, halt so ablenken, wenn man halt jede Langeweile-Minute immer irgendwie mit irgendwelchen Social-Media-Feeds und so füllt.
Ja.
Also das beschäftigt natürlich auch nicht alle. Ich kenne auch Leute, die da ziemlich gut irgendwie einen Umgang für sich gefunden haben. Ich kenne auch ziemlich viele Leute, die das nicht haben. Und ich selber tue mich auch wirklich schwer damit. Also, ja. Würde ich zustimmen. Einerseits hängt man viel in Vergangenheit und Zukunft und andererseits hängt man viel in der Online-Welt und verliert so ein bisschen vielleicht das Gefühl für so physische Räume und Gegenwart.
So ein bisschen habe ich dich jetzt in dem Gespräch, wir sprechen jetzt schon gut 1,5 Stunden, habe ich dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, so dass quasi die letzte Frage eigentlich, die würde ich dir jetzt schon gar nicht mehr stellen. Aber der erste Teil der Frage ist 13 Stunden Schlaf. Das ist der abschließende Song. Was habt ihr denn da für das Intro benutzt? Würde mich total interessieren. Das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut.
Also das ist so ich glaube, es ist ein Rhodes so ein Fender Rhodes, also so ein Tasteninstrument. Mhm. Ich glaube, es ist aber eine Simulation. Ist jetzt auch nicht so cool, das zu sagen. Man will ja immer real sein und die schicken echten Instrumente nutzen. Es war, glaube ich, eine Simulation. Die Geschichte hinter dem Song ist, dass ich den mal als Song für Klavier und Gesang geschrieben habe. In so einer Phase, in der ich überlegt habe, auch mal andere Musik als Lygo-Musik zu machen. Mhm. Da ist nichts draus geworden und das habe ich auch dann ein bisschen abgehakt. Aber ja, als wir dann Songs geschrieben haben, gab es halt diesen fertigen Song. Und dann war so die Frage, okay, ist es vielleicht auch einfach irgendwie ein Bandsong? Dann haben wir erstaunt festgestellt, dass es irgendwie uns ziemlich gut gefällt als Lygo-Song. Dachten aber dann eigentlich dieses Ding, dass es so ein bisschen was von einer Schlafmelodie halt am Anfang hat, wäre es schon cool, wieder auf ein Klavier zurückzukommen. Haben dann halt einen Freund aus Berlin gefragt, der mehr Ahnung von Tasteninstrumenten hat als wir. Und der hat so ein paar Sachen vorgeschlagen und hat das dann im Endeffekt eingespielt.
Also ich finde das total schön. Und der zweite Teil der Frage wäre nämlich gewesen, weil der Song sich ja, wie gesagt, so hau dich einfach mal hin, morgen sieht die Welt ganz anders aus, ob ihr rastlose Typen seid im Hinblick auf Gedanken oder Tatendrang. Aber das hast du mir im Prinzip jetzt schon so durch deine Art ein bisschen beantwortet. Also rastlos, so seid ihr nicht, ne? Eure Kreativität, die lebt ihr in einem gesunden Maße und in eurem Dreierteam so einigermaßen normal aus, oder? Also es klang jetzt nicht so, als ob ihr jetzt 10 Tage wach seid, um da irgendwie auf Crack eure Texte zu schreiben oder so, sondern alles sehr gesittet, kann man sagen, und gesund für euch?
Ja, also was jetzt so Drogenkonsum angeht und so, da sind wir auf jeden Fall sehr gesittet. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, in unterschiedlichem Ausmaß rastlos und ich bin meistens schon recht rastlos, was aber dann nicht nur mit Bandsachen zu tun hat. Also wir machen ja auch alle irgendwie noch andere Sachen. Das ist jetzt nicht unsere Hauptbeschäftigung immer. Ja, so alles zusammengenommen, bleibt irgendwie dann oft wenig Pause übrig und Pause ist für mich persönlich in letzter Zeit schwer auszuhaltender Zustand.
Weil es zu viel Pause war, meinst du?
Ja, einerseits deswegen, aber andererseits, weil ich einfach doch unterm Strich einen großen Tatendrang habe und wenn ich nicht sowieso viel zu tun habe, dann schaffe ich mir neue Themen auf und dann habe ich zu viel zu tun.
Ich fand es übrigens gerade schön, dass du hast nochmal diese eine Textzeile in warmes Bier und kalter Kaffee hast du jetzt eben nochmal so ein bisschen unterstrichen, weil ihr singt ja da neben sprichwörtliche Drogen. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass ihr da so weit überlegt habt, wirklich. Und es ist auch gar nicht dumm, einfach wirklich dieses Wort Betonung, sprichwörtliche Drogen, die lässt ja alles offen, sagt aber unterm Strich, Leute, nehmt jetzt nicht so Drogen. Finden wir jetzt nicht so geil, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber wenn ihr wollt, dann auch doch.
Oder? Ja, also das ist halt so ein Thema, wo wir halt schon auch immer probiert haben, so ein bisschen so einen sensiblen Umgang mitzuhaben. Und wir feiern es halt gar nicht, wenn so Punkbands irgendwie so einen ganzen Saal zum heftigsten Saufen animieren, weil das halt einfach, das ist halt nicht die Lösung für alle Leute. Wir haben das auch schon in Songs zum Thema gemacht, also Spiritus spricht das so ein bisschen an und Rauschzwang noch ein bisschen deutlicher. Mhm. Irgendwie fanden wir sprichwörtliche Drogen halt cool, weil es halt, wer halt Bock hat, irgendwie das so zu verstehen, dass also das Wort sprichwörtlich durchzustreichen, so, der kann das halt gedanklich machen und kann, glaube ich, zu dem Song sich gut einen reinstellen oder irgendwas. Wer halt irgendwie Bock hat, mit der Limo auf dem Hausdach zu sitzen, wäre jetzt meine Vermutung, kann das auch ganz gut abfeiern. Und irgendwie fanden wir es so eine schöne Uneindeutigkeit.
Ja, und wie gesagt, auch das Wort Drogen, wenn man jetzt auf die Frage davor nochmal zurückgeht, für voll viele ist auch zum Beispiel kreatives Arbeiten wie eine Droge. Die können das nicht loslassen und die müssen das exzessiv ausleben und schreiben wirklich halt 5 Tage auf Speed irgendwelche Songs und verheddern sich da total. Deswegen fand ich dieses Sprichwörtliche total gut gewählt, weil das halt wirklich alles offen lässt. Simon, wir kommen jetzt zum Highlight.
Ich bin so gespannt.
Du bist so gespannt. Erstmal kommt jetzt das Intro vom Zoom-Quiz, das jetzt wieder zurück ist. Ich weiß gar nicht, wie lange es weg war. Das heißt, jemand, der sich gleich bei dir vorstellen wird, also ich sag mal so, du kennst die Person hat sich richtig Zeit gelassen beim Einsingen, das heißt, es dauert jetzt alles ein bisschen länger.
Ah,
Hi Nadine, hallo Simon, hallo Jan, hallo Daniel. Ich weiß gar nicht, wer von euch dreien überhaupt zugeschaltet ist im Podcast, aber vorsichtshalber grüße ich mal alle drei. Hier ist der Matti von AKJ und ich habe euch zwei Songs eingesummt und ihr müsst jetzt erraten, was das für Songs sind. Und die sind wirklich sehr, sehr einfach zu erraten, also blamiert euch bitte nicht an dieser Stelle. Viel Erfolg, bis bald, hoffentlich im echten Leben. Ciao.
Ich hab's erkannt. Bingo.
Gut, vielen Dank. Lass es jetzt mal so langsam auslaufen, weil ich glaube, er summt den ganzen Song.
Also ich hab's auch schon früher erkannt. Ich wusste nur nicht, ob ich eingrätschen kann oder soll. Und das war ja auch wirklich schön anzuhören.
Ja, finde ich auch.
Und das am Anfang, war das das Intro von diesem Format hier?
Ja.
Möchtest du sagen? Schwer auszuhalten.
Ist stark, ne?
Ja. Ich dachte nämlich, erst das müsste ich erraten, habe ich schon, bin schon ins Schwitzen gekommen.
Nee, das ist quasi so die erste Folter, bevor es losgeht. Das bin ich.
Verstehe.
Ich hatte mal so eine Stimmverzerrerphase. Aber jetzt sag mal, hast du dich gefreut, dass der Matti war?
Ja, erstmal liebe Grüße zurück an Matti. Ja klar, habe ich mich gefreut. Und ich möchte lösen mit der Band Die Ärzte und dem Song Rebell.
Sehr gut. Ich glaube, das ist richtig. Du hast nämlich ganz am Anfang, hast du auch irgendwie gesagt, und dann hatten wir Ärzte Pullis an, dann dachte ich, Mann, siehst du, jetzt guck mal. Na, wollen wir mal hören, jetzt kommt die super spritzige Auflösung. Mal schauen, was der Matti dazu sagt.
Na, das war natürlich Rebell von der Band Die Ärzte.
ich finde es auch mal schön, dass die Band Die Ärzte zu nennen und nicht von den Ärzten oder so. Also, habe ich dann richtig gelöst, ne?
Ja, total. Also, und ich möchte nochmal sagen, ich habe es nicht langsamer gestellt. Er hat es wirklich so geschickt, ne? Also, weil es teilweise so, das ist von der Band. Nee, ich finde es auch immer cool, wenn man sagt, die Ärzte, weil ich wirklich mir ziemlich sicher bin, dass die damals, als sie das gegründet haben, echt so gedacht haben, cool, dann können wir zu unseren Eltern sagen, wir sind doch Arzt. Und irgendwie so dieses formelle, die Ärzte, das gehört da irgendwie dazu. Ohne die klingt es nicht mehr so, das klingt dann wie ohne Doktortitel, finde ich. Die Ärzte.
Ja, es gibt ja verschiedene Geschichten dazu. Ich glaube, eine ist auch, dass die am Anfang im Plattenregal auftauchen wollten und kommt dann irgendwie am Anfang halt.
Ja gut, aber so. Dann würden sie ja Ärzte heißen. Heißen sie nicht wirklich die Ärzte?
Ja, aber sind die dann unter D im Plattenladen? Also ich würde die unter A suchen.
Stimmt, das kommt ganz drauf an. Aber eigentlich müssten sie dann unter A, E stehen. Das heißt, kämen sie
das
auch zwar auch unter A, ja. Das müsste
ja,
man
wahrscheinlich auch so. Da gibt's wahrscheinlich auch viele Bullshit-Geschichten zu dem Namen.
Ja, da hatten wir es auch zu eingangs drüber, ne? Muss immer so eine kleine Mystik muss noch mit dabei sein.
Ja.
Okay, jetzt kommt ein bisschen schwieriger Song, den Matti eingesummt hat.
Oh, also das kommt mir total bekannt vor. Ich würde jetzt auch auf irgendwas Größeres tippen, also irgendwie sowas, so ein internationaler Popsong oder sowas. Aber
auf jeden Fall.
Mir kommt auch keine Textzeile in den Kopf. Mir kommt nur in den Kopf, dass es mir bekannt vorkommt.
Auf jeden Fall würde ich jetzt mal dafür plädieren, dass sie mal eine Coverversion mit Agne Kitscho davon machen. Ich spiele dir mal die Auflösung vor. Du kennst es garantiert.
Der Song ist in der Version von Clemens Tönnies fast noch besser wie im Original. Es handelt sich um Mein Ding von Udo Lindenberg.
Ah. Ja gut, ich bin auch kein Lindenberg-Fan, muss ich sagen, und da auch nicht so bewandert.
Und wahrscheinlich aber auch kein Tönnies-Fan oder der große Fleischproduzent.
Noch viel
und
weniger als Lindenberg.
Ja, es gibt auch eine schöne Version von Ben Becker. Also du schwankst so zwischen cooler alter Typ, der singt mit Udo Lindenberg diesen Song, und dann arbeitest du dich quasi runter, bis du in einfach nur noch mit dem Mikrofon auf den Kopf schlagen willst, weil er einfach so abstoßend ist. Musst du dir echt nur anschauen. Wirklich schlimm.
Ja, ich habe hier eine Bildungslücke, die ich schließen werde, damit ich, falls ich in Zukunft nochmal eine Udo Lindenberg-Summelodie erraten muss, dann besser abschneiden kann.